Samanta chakavale soatraga chanto devata Sadhammam munirachasa sunanto sagamokkhadam Dhamma savana kalo ayam badanta Dhamma savana kalo ayam badanta Dhamma savana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa
Ja, es ist doch wieder einiges an Fragen reingekommen. Also ganz, ganz toll auch und ganz ja, wichtige Fragen. Auf auch Fragen an Tanja. Und auf einige Sachen werden wir ein bisschen ausführlicher eingehen können, auf andere vielleicht weniger ausführlich. Ich habe jetzt auch die Fragen, die ohne Namen waren, die habe ich jetzt einmal hinten hingetan. Und ja, mal schauen, ob wir zu denen dann auch noch kommen. Dann würde ich dich bitten, dass du einmal anfängst. Ja.
Liebe Tanja, magst du verraten, wo man die Ausbildung bezüglich Tierkommunikation machen kann, beziehungsweise wo du diese machst? Danke. Ja klar, sehr gerne. Und zwar bin ich da bei der Winter Wurzthorn, das ist Animal Talk Africa. Also das ist ein Online-Programm, wo man in seinem eigenen Tempo durchgehen kann. Und da gibt es eben verschiedene Stufen. Und zuletzt, wo ich jetzt angekommen bin, braucht man eben 24 Fallstudien, wo man eben die Arbeit wirklich direkt anwendet und dann eben auch dokumentiert und zusammenschreibt und dann einreicht. Ja. Also Winter Wurzthorn, die ist in Südafrika. Und ich habe in Deutschland noch keine vergleichliche Schule gefunden, aber wir treffen uns ganz oft in diesen Online-Practice-Sessions, wo wir eben dann gemeinsam üben und wo auch immer die Halter der Tiere anwesend sind, also wo man dann das direkte Feedback auch bekommt. Ja, okay. Dann nächste Frage. Liebe Tanja, der Begriff Mutter Erde bezieht sich auf den Planeten Erde, nicht das Erdelement. Verstehe ich das richtig? Danke für deine Antwort. Ja, genau. Richtig. Also letztendlich besteht ja Mutter Erde oder Planet Erde, es sind ja immer so unterschiedliche Betonungen. Ne? Mutter Erde eher das schöpferische, weibliche Prinzip, aus dem wir alle hervorgehen, Planet Erde, die Einordnung im Universum. Und das Erdelement ist letztendlich diese Qualitäten, die ich beschrieben habe, aus denen die Erde oder Mutter Erde besteht, aber natürlich auch aus Wasserelement, aus Luftelement und Feuerelement. Also Mutter Erde besteht aus allen vier Elementen. Dann kam hier noch ein PS. Aus der Gruppe kam ja der Impuls, das Thema mit der Steinpyramide und dem Steinesammeln nochmal zu erklären. Vielleicht ist die Fragestunde am Freitagmorgen dafür geeignet. Also vielleicht nochmal zur Erklärung für die Baumgruppe, weil das ist ja was gestern in der Steingruppe hochkam. Da war eben so ein bisschen die Frage da, was ist eigentlich nochmal genau der Sinn und Zweck, warum wir die Steine sammeln und die Steinpyramide, was ist das eigentlich, wozu ist die da und vor allem, wie sammeln wir die Steine, sodass wir sie im Einklang ja, mit eben Mutter Erde, der Natur auch sammeln und eben auch mit der richtigen Haltung. Und vielleicht am Anfang nochmal Was ist überhaupt diese Steinpyramide? Also nochmal diese Rahmeninformation, weil bisher da tatsächlich noch nicht der Raum war, darauf einzugehen. Und ich denke, dass das hilft, wenn man weiß, warum wir das Ritual machen, worum es da geht und wofür diese Steine dann auch dienen. Und diese Steinpyramide, das ist eine Tradition, die aus den Anden kommt und die wird auch Apacheta genannt. Und Apacheta ist, die Sprache ist Quechua, das ist die indigene alte Sprache, vor allem in Peru und Südamerika. Und das heißt so viel wie der Akt des Zusammenbringens. Und diese Steinpyramiden, die dann entstehen eben aus dem Akt des Zusammenbringens vieler Steine. Und diese Steine enthalten natürlich die Kraft des Ortes, von wo wir sie mitbringen. Deswegen haben wir euch ja auch am Anfang darum gebeten, einen Stein mitzubringen aus eurer Heimat, weil damit es besonders kraftvoll an diesem Punkt zusammenkommt. Das ist also eine Konzentration der Kraft, vor allem auch hier in der Metta Vihara und der Umgebung, aber natürlich auch von euch. Ja? Und dann die Frage, ja, warum macht man das, dass man das zusammenbringt? Warum soll da eine Steinpyramide auf dem Friedenshügel entstehen? Und das ist eben angebunden an die Tradition in den Dolomiten, wo eben die Waltraud Hoeneß, die hat diese Gruppe vor 25 Jahren gegründet, die hat eben in der schamanischen Andentradition 10 Jahre gelernt und hat ihre schamanische Ausbildung gemacht. Und gleichzeitig ist sie aus Südtirol, aus dem Gebiet. Und ihr Lehrer hat sie eben dann ja autorisiert oder den Auftrag gegeben, dass sie diesen alten Mythos, der eben in diesem Dolomitengebiet, in diesem Farnesgebiet verankert ist und wo eben auch noch Überreste in Erzählungen existieren, dass sie den wiederbelebt. Und zwar in Zusammenarbeit mit diesen Bergen. Weil wir kennen das ja, wenn wir an einen alten Baum gehen, eine alte Linde, 800 Jahre oder so, dann kommt uns ja auch irgendwie so hoch, was hat die schon erlebt oder was hat die schon alles bezeugt? Und wie ist es erst mit diesen alten Bergen, mit diesen heiligen Bergen? Und eben die schamanische Sichtweise hat ja eben, dass alles beseelt ist, dass auch die Berge eben ja Kondensationspunkte sind für Devas. Und dieser Mythos, der eben mit den Bergen, mit den Alpen verbunden ist, das ist ja auch unser nächstes Gebirge, der hat eben diese ganz ähnliche oder große Parallelen auch eben zu dem, was wir hier machen und zu der buddhistischen Lehre. Also es geht auch da wieder darum, diesen Weg zu beschreiten, aus der Separierung in die Verbindung zu kommen. Wie entfalten wir unser Herz? Wie kommen wir in diese heilige Wechselwirkung mit der Erde? Also es hat oft dieses Erdverbundene eben auch. Und Mythos heißt nichts anderes, wie dass es eben eine andere Art der Vermittlung ist, dass es eben dieses Wissen und diesen Weg vermittelt über Symbole, über Geschichten erzählen, Storytelling, also auch eine sehr indigene Form. Und Roland und ich, wir haben die Waltraud kennengelernt, haben Zeit mit der Gruppe dort verbracht und wir waren eben gerade in der Woche, Wochenende, bevor wir den Kurs gestartet haben, waren wir nochmal dorten. Und da hat eben die Waltraud, wir wussten ja, dass diese vielen, vielen Steinpyramiden, die sie dort schon aufgestellt haben, also um wirklich diese Kraftpunkte und Akupunkturpunkte für den Frieden und für diese Herzensentfaltung und vor allem in Beziehung gehen mit Mutter Erde und auch in Beziehung gehen mit diesem alten Wissen der Berge. Und die haben in den Dolomiten da schon über 120 von diesen Steinpyramiden eben aufgestellt und pilgern auch immer auf diesen Linien zwischen diesen Steinpyramiden und halten dort Rituale ab. Und so wird dieses Lichtnetz, was wir ja auch oft in den Abendmeditationen haben, wo wir uns verbinden mit anderen Gruppen und eben der Friedensarbeit, die gemacht wird, das halten die aufrecht. Und die Vision ist eben, das auszuweiten. Und Waltraud hat uns eben die Erlaubnis gegeben, ja auch bei uns in Deutschland so einen Steinschrein zu bauen. Und die Apacheta dort, die wird integriert in dieses bestehende sozusagen Lichtnetzsystem. Und wir werden dann auch eine Verbindung herstellen in die Dolomiten. Und wichtig ist, was ist unser heiliger Berg hier in der Nähe, mit dem diese Steinpyramide in Verbindung steht. Und das ist der Gründen, den der Roland gestern Abend, glaube ich, hast du ihn in der Meditation schon erwähnt. Das ist der Wächter des Allgäus. Das ist hier so ein bisschen dann schon der erste Berg, der nächste Berg. Und genau, und es geht wirklich darum, diesen Akupunkturpunkt zu bilden von dem Ort, von unserer Kraft hier in Deutschland. Es wird die erste Steinpyramide in Deutschland sein. Und das eben zu verbinden mit den Dolomiten, mit den Alpen und so dieses Lichtnetz des Friedens und der Herzensentfaltung auszuweiten. Und eben dann die Art und Weise, wie wir diese Steine zusammenbringen können. Also zuallererst muss niemand Steine sammeln, der nicht will. Und vor allem sammeln ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, sondern es geht wirklich darum, auch da schon mit dem Hintergedanken, wofür diese Steine ja dann auch sind, dass sie in, sag ich mal, ein Heiligtum reinkommen und in Beziehung zu gehen und zu fragen, ob sie diese Funktion, diese Rolle eben einnehmen wollen. Und das kann überall hier auf dem Land, um dem Land herum sein. Und natürlich die Haltung, mit der wir in dieses Fragen gehen, in diesen Austausch gehen, das ist ja schon wieder die Geistesschulung und diese Bewusstseinserweiterung. Und dass wir da natürlich vorsichtig dabei vorgehen, dass wir versuchen, möglichst wenig, jetzt nicht den Stein zu nehmen, auf dem gerade eine junge Fichte wächst und die dann halt wohl umfällt. Oder gerade auch gestern kam das Thema mit den kleinen Krebschen und Schnecken im Bach. Also wenn wir einen Stein aus dem Bach zum Beispiel gerne mitnehmen würden, dann eben zu prüfen, ob da jetzt ganz viel Leben schon ist, was wir damit stören würden. Also auch diese achtsame Art und Weise, die eben zusammenzutragen. Ja, ich glaube, das hast du da noch eine Ergänzung?
Ja, vielleicht zu dem Steine sammeln in Anführungszeichen. Es ist tatsächlich ein bisschen irreführendes Wort sammeln, weil man dann halt losgeht und sammelt irgendwie. Aber du hast es ja schon angesprochen, dass man da auch versucht, in einen Kontakt zu kommen und auch in einen heiligen Austausch zu kommen. Und da gibt es als Möglichkeit, dass jedes Mal, wenn wir dann tatsächlich die Erlaubnis oder das Ja von einem Stein haben und den dann mitnehmen, dass wir dann als Geschenk auch ein bisschen was da lassen. Und wenn man nicht irgendwie so ein Geschenk dabei hat, wie nicht Reiskörner oder Polenta oder was auch immer, dass man da offerieren will, dann wird gesagt, dann kann man zumindest ein Haar oder mehrere Haare von sich da lassen. Und ihr seht, dass ich schon einige Steine gesammelt habe. Das ist eigentlich der Grund, warum mein Haar so licht ist. Ja, das ist immer tatsächlich, es hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist jedes Mal eine ganz schöne Geste auch, mir da ein Haar auszureißen und das dann zu offerieren und als Dankbarkeit so diesen Austausch, diesen heiligen Austausch da auch zu bewerkstelligen. Also nicht einfach nehmen, ja, sondern ja. Dann auch vielleicht noch zum Bach. Ihr müsst da jetzt nicht denken, dass da die Steine, die gerade im oberen Teil vom Bach sind, da schon immer und ewig da sind. Also der Bach, gerade im oberen Teil, ist sehr in Bewegung. Ja, und manchmal, wenn es ganz, ganz viel regnet, dann kommt einiges an Steinen dann runter. Das war einmal schon so vor, ich glaube, das war erst vor 2 Jahren, oder?
Vor 2 Jahren, ja.
Ja. Wo so viel runtergekommen ist, dass das Rohr unter der Brücke vollgestopft war und dann ist alles über die Brücke drüber und das ganze Gebiet war überschwemmt und dann musste der Baggerfahrer kommen und musste das wieder in Ordnung bringen. Und da kann man jetzt noch ganz gut sehen, dass, wenn man da hochschaut, dann ist auf der rechten Seite ist noch so ein bisschen unbewachsener wie der Rest dieses Quellgebietes. Also bloß das so viel, das sind nicht Steine, die da seit langer, langer Zeit sind, sondern Vielleicht mag auch der ein oder andere Stein, der da sich gar nicht wohlfühlt oder gar nicht gut positioniert ist oder wo vielleicht sogar ein bisschen die Gefahr damit verbunden ist, dass er wieder da reinrollt und wieder das Rohr verstopft. Vielleicht mag der da auch so aus praktischen Gründen auch da seine Position auch wechseln. Aber das ist jetzt... Da kommt halt wieder der Pragmatiker auch durch in mir. Ja, es kommt vor allem auf die Haltung auch drauf an. Und ich finde das, weil wir hatten ja gestern das Thema rechtes Handeln oder heilsames Handeln. Also da haben wir eine total schöne Möglichkeit, wie wir das dann tatsächlich auch einmal anwenden können und umsetzen können. Und ein Teil von dem Kurs, den wir hier machen, ist ja auch darauf ausgerichtet, dass wir hier Dinge lernen, die wir dann zu Hause auch im Alltag auch wieder verwenden können oder anwenden können. Und diese Art von Handeln ist natürlich ja, perfekt, das hier einzuüben und sich dann daran zu erinnern und zu Hause dann auch mit der entsprechenden Haltung auch an die Dinge ranzugehen, wenn es überhaupt möglich ist. Natürlich, wenn man jetzt in einen Supermarkt reingeht, in ein Geschäft reingeht und dann den heiligen Austausch dann praktiziert und dann sich die Haare aus. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen eigenartig. Ja, ja, wir leben in einer sehr, sehr entfremdeten Welt. Also wir sind nicht mehr wirklich verbunden in den Kreisläufen. Ja. Also ich habe heute auch, das ja, passt vielleicht da ganz gut, ich habe heute auch für das morgige Ritual Wasser von zu Hause mitgebracht in Flaschen. Wir hatten zu Hause eine Limonadenfabrik in Anführungszeichen und da sind von dieser damaligen Zeit, die ich als Kind noch erlebt habe, sind noch einige Flaschen übrig und diese Flaschen verwende ich jetzt als Ritualflaschen, also wo ich Wasser eben an verschiedenen Orten auch sammle und diese Flaschen jetzt mit dem Wasser für morgen mitgebracht habe. Und da war es früher war es so, da hat man einen eigenen Brunnen für die Getränkeherstellung. Also das war noch ganz klar, wo kommt das Wasser her? Also das war diese Verbindung war noch ganz, ganz klar vorhanden. Und ja, ist heute nicht mehr so einfach, da noch in diesen Austausch zu gehen. Natürlich, hier ist schön mit dem Garten, also auch eine Möglichkeit, das zu üben. Und nicht nur dann in den Garten zu gehen, wenn jetzt die Salatköpfe und Kohlrabi und so diese Sachen dann reif sind und dann hingehen und das zu ernten, sondern ja auch dann natürlich eine ganz neue Haltung auch einzuüben und da in einen Kontakt zu gehen und vor allem auch dann ein großes Gefühl der Dankbarkeit auch entgegenzubringen, dass man sich das nimmt oder dass man sich das nehmen darf. Und da auch... Ich habe gestern mal davon gesprochen, wir haben im Allgemeinen immer für diese total wichtigen Dinge haben wir immer zu wenig Zeit. Hier ist vielleicht ein bisschen mehr Zeit, manchmal auch ein bisschen zu wuselig, aber ich denke, wir haben hier schon die Möglichkeit, auch immer wieder auch ein bisschen innezuhalten und in diesen heiligen Austausch, den Kontakt zu kommen.
Lieber Roland, liebe Tanja, ich merke, dass ich Tätigkeiten in der Gruppe oder bei Tätigkeiten in der Gruppe schnell die Achtsamkeit und den Zugang zu mir verliere. Also ist der Kurs ein wunderbares Lernfeld für mich. Ja, super. Also das zeigt auch, dass es eben schon dieses Alltagsnähere ist, was du gerade auch angesprochen hast, ne? Also weil das ja oft ist, dass man, gerade wenn man dann hardcore meditiert hat und dann wieder rauskommt, dann ja oft diesen Übergang nicht so hat. Und hier haben wir schon die Möglichkeit, eben in den Situationen das eben auch ja, zu schauen, wie reagiere ich, was kommt da in mir hoch. Und hier kommt aber dann noch eine Frage. Am Samstag würde ich beim Ritual am liebsten in Stille sitzen, mich der Tiefe mit dem Wasser in der Tiefe mit dem Wasser verbinden und so ein Teil des Ganzen sein. Wäre das möglich? Vielleicht möchten das andere auch. Man könnte auch einen Kreis der Stille einrichten, den man immer wieder aufsuchen kann. Ja, am Samstag, ist ja schon morgen, haben wir auch wieder ein Ritual vorbereitet, was halt verschiedene Elemente hat. Natürlich auch das Element der Stille. Wir werden aber auch ein Lied dort singen. Dann habt ihr ja Wasser mitgebracht auch von euren Orten. Das werden wir natürlich auch damit was machen. Und einen Beitrag von der Christine wird es auch geben. Und es ist natürlich auch jedem freigestellt, nicht mitzusingen, den Raum zu halten, in der Stille zu sein. Schön ist natürlich die Anwesenheit, weil die Kraft eines Rituals kommt natürlich durch die Kraft von vielen. Ja, aber es ist natürlich total okay, auch eben nicht mitzusingen oder das Ganze auch in Stille zu begleiten und sich auch hinzusetzen, natürlich. Also das ja. Auf alle Fälle. Was mit dem Raum oder Kreis der Stille gemeint ist, das habe ich nicht ganz verstanden. Das müsste man fast in einem persönlichen Gespräch nochmal klären. Okay.
Gut. Dann haben wir hier gute Überleitung zu dem, was wir gerade gehört haben. Schön für mich zu erleben, wie sich Schamanismus und Buddhismus in diesem Retreat die Hand geben. Keine Frage, einfach nur Danke. Ich habe hier ein paar Hefte mitgebracht, wo ich mit dem Herausgeber von Ursache und Wirkung, das ist ein buddhistisches Magazin, das in Österreich herausgegeben wird. Und da haben wir einen Deal gemacht und er hat gesagt, ich soll, also ich kann Hefte haben und die kann ich dann kostenlos verteilen, sodass ich Abonnenten anwerben soll im Idealfall. Und er macht dafür Werbung auf seiner Plattform, auf seinem Newsletter für unsere Kurse. Da haben wir gesagt, ja, wunderbar, natürlich. Und wie es der Zufall so will, ist tatsächlich in diesem letzten Heft, das ich mitgebracht habe und das ich dann eher am Ende von dem Retreat austeilen möchte, weil ihr habt hier schon sehr, sehr viel Input und dann noch zusätzlich noch Sachen zu lesen oder ist vielleicht auch ein bisschen zu viel für das Geistestraining. Darum werde ich das eher am Ende des Retreats auslegen. Aber was interessant ist, ist ein längerer Bericht enthalten über die Parallelen von Buddhismus und Schamanismus in diesem Heft und was so die Gemeinsamkeiten sind und was so die Unterschiede auch sind. Also natürlich total interessant, das dann auch mal zu lesen. Was man auf alle Fälle sagen kann, und das hat die Tanja auch schon angesprochen, ist, dass es natürlich bei beiden um die Herzensentfaltung geht und in der schamanistischen Praxis vielleicht nochmal ein bisschen anders, ja, wobei da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Wege auch, die eingeschlagen werden können. Und bei beiden geht es natürlich darum, aus der Separierung rauszukommen und uns wieder zu verbinden mit dem großen Ganzen, unseren Platz wieder einzunehmen, der uns eigentlich ursprünglich auch in der Schöpfung zugedacht war. Also das ist noch so ein Element, was mich auch an der schamanistischen Tradition so anspricht. Wobei ich ja viele Jahre auch als buddhistischer Mönch mich sehr gegründet habe in der buddhistischen Lehre. Und das, denke ich, ist auch ganz ein wichtiges Element, dass wir uns in einem Bereich sehr verankern und auch da vielleicht die tiefste Zugehörigkeit spüren. Das ist bei mir tatsächlich das Buddha-Dhamma und auch gerade mit meiner Wurzel- und Herzenslehrerin Aya Khema diese Verbindung auch zu haben. Und gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass viele sich auch in einer Art buddhistischen Blase auch befinden, wo man halt so ein bisschen abgekapselt ist von dem Rest der Welt auch und dann sich darin auskennt und darin wohlfühlt, aber wo auch ein bisschen vielleicht eine Abgrenzung oder Ausgrenzung auch stattfindet. Und warum wir uns da auch dafür geöffnet haben und das auch in so ein Retreat wie hier mit einbringen, was wir bis jetzt so gelernt haben, ist, weil wir in einer Zeit leben, wo es immer wichtiger wird, dass sich die heilenden Kräfte, die heilen Kräfte wirklich auch zu einem Netzwerk miteinander verbinden, sodass diese vielleicht verblendeten Kräfte nicht das ganze Feld übernehmen, sondern dass die heilen Kräfte auch ein Lichtnetzwerk miteinander verbinden und dadurch ein Kraftfeld entsteht, das uns dann tatsächlich insgesamt als Menschheit auch in ein neues Bewusstsein führen kann. Also so empfinde ich das und ich glaube, dass das momentan total wichtig ist, diese Netzwerksarbeit auch zu machen. Und in dem Sinne sehen wir auch die Rituale, die wir hier machen. Also dass wir das ist für uns auch Neuland, diese Rituale in dem Kontext auch anzubieten. Und wir sprechen da auch viel drüber und tauschen uns da aus. Und wir wissen auch, dass diese Rituale, da kommt jetzt gleich auch noch eine Frage, dass diese Rituale auch sehr, sehr kraftvoll sind und viel natürlich auch auslösen in jedem Einzelnen. Also das kommt mir, denke ich, sehr, sehr deutlich bei dem eigentlich zweiten Ritual, das erste Ritual, das wir gemacht haben. Das war ja hier die Mitte zu eröffnen und uns da auch einzubringen und uns da ja auch auf dem Pfad auch den Entschluss zu fassen, den Pfad auch zu betreten, dieses Ja zu sagen. Das ist so, in der buddhistischen Tradition ist dieses Ritual, es wird Zufluchtnahme genannt, ist das zentrale Ritual in der buddhistischen Tradition. Ansonsten, ja, ich lese jetzt erst einmal, weil ich jetzt schon bei den Ritualen gelandet bin, ich lese einmal die Frage vor, die hier reingekommen ist. Lieber Roland, könntest du bitte noch ein paar Erklärungen zum Thema Rituale geben? Es tauchen bei mir immer wieder Fragen dazu auf. Welche Funktion haben sie in der spirituellen Praxis? Der Buddha hat doch auch Rituale unter den Mönchen eingeführt, oder? Und trotzdem ist der Glaube an Rituale eine der ersten Fesseln, die verloren werden. Heißt das dann, dass wir sie machen, uns auf etwas Heilsames ausrichten, aber nicht das Ritual ist es, sondern unsere innere Haltung, auf die es ankommt? Sind Rituale wiederholbar, also auch die, die wir hier machen, oder können sie auch was Einmaliges sein? Vielen Dank für deine Antwort. Ja, das kann natürlich was Einmaliges sein, aber es kann natürlich auch wiederholt werden. Dieses Ritual, das wir da oben an dem Erdhüterinnenplatz gemacht haben, das war schon was Einmaliges. Und natürlich kann man auch da dort das Ritual wiederholen. Man könnte tatsächlich, wenn wir hier wieder mal ein Kurs stattfindet und wieder dieses Thema Dukkha und wie kann man damit umgehen und jetzt haben wir diesen Dukkha-Platz, natürlich könnte man das Ritual ähnlich wiederholen. Oder ihr könnt natürlich auch selber da hochgehen und für euch selber auch das Ritual wiederholen oder nochmal diesen Platz spüren und diesen Platz wahrnehmen und euch an das Ritual erinnern. Oder natürlich wie hier, wobei jetzt dieses Ritual, das wir hier auch gemacht haben mit dieser Mitte, wie wir die gestaltet haben, das war schon auch einmalig. Aber natürlich ist dieses immer wieder neu den Entschluss zu fassen, den Weg zu gehen und sich darauf auszurichten. Natürlich, im Endeffekt ist es fast günstig, man macht es jeden Tag. Also es ist ein Ritual, wo man sich jeden Tag auch hingeben kann oder das Zufluchtsmantra zu singen. Es ist auch eine schöne Möglichkeit, jeden Tag eben so zu starten oder sich immer wieder darauf auszurichten. Ja, der Buddha hat unterschiedliche Anweisungen auch gegeben, auch was für Rituale praktiziert werden können. Aber er hat eben auch gesagt, und das ist ganz interessant, dass wenn man das erste Mal einen Schritt des vollkommenen Loslassens gemacht hat, was in der Theravada-buddhistischen Tradition Stromeintritt genannt wird. Also es bedeutet einmal wirklich alles loszulassen. Nicht nur so diese grobe Welt, diese Sinneswelt, die wir in der Meditation hier natürlich auch schon versuchen loszulassen, um tiefer und tiefer zu kommen, sondern es geht da in der Praxis dann tiefer und tiefer, wo dann der Geist irgendwann auch diese Bereitschaft und vielleicht sogar auch diese innere Sehnsucht entfaltet, jetzt vollkommen loszulassen oder vollkommen frei zu werden. Dafür ist als Voraussetzung natürlich totale Gelassenheit, vollkommene Gelassenheit und vollkommenes Vertrauen die Voraussetzung. Weil wenn da die Gelassenheit nicht vollkommen ist und das Vertrauen nicht vollkommen ist, dann wird wahrscheinlich der Geist, auch wenn wir sagen, jetzt lass mal vollkommen los, der wird sich da ganz einfach nicht einlassen. Das wird ganz einfach nicht möglich sein. Also da ist schon auch einiges an Übung notwendig. Und in so einem Retreat wie hier haben wir ja natürlich ganz, ganz viel Möglichkeit, auch diesbezüglich immer mehr tiefer zu gehen, immer mehr uns dabei zu unterstützen, loszulassen, immer tiefer zu erkennen ja auch die Dinge, wie sie wirklich sind. Das ist ja diese Einsichten, die hier bei allen ja auch hochkommen, dass wir immer tiefere Einsichten haben in die Vergänglichkeit, immer tiefere Einsichten haben in das Dukkha, das ständig auch in Verbindung mit unserem Anders haben wollen auch entsteht und in Verbindung mit dem Festhalten wollen, in Verbindung mit dem Identifizieren, in Verbindung mit dem Anhaften entsteht, das zu erkennen und dadurch eben auch die Bereitschaft zu entfalten, noch weiter loszulassen oder dieses Erkennen der Vergänglichkeit, wie eng das mit Anatta zusammenhängt, mit der Substanzlosigkeit, mit dem Erkennen, dass ich dieser Glaube, dieses Fühlen, diese Wahrnehmung von uns selbst als ein stabiles Etwas oder als ein Etwas, das zumindest einen zentralen Kern hat, der stabil ist oder unverrückbar ist, der immer gleichbleibend da ist. Das wird natürlich in Verbindung mit der Vergänglichkeit erkannt, dass es so einen Kern in unserem Sein nicht gibt. Und dadurch kann natürlich durch dieses tiefe Erkennen, kann natürlich auch noch größer die Bereitschaft entstehen, noch mehr loszulassen, uns noch tiefer in die Meditation einzulassen. Und je tiefer wir dann wieder in die Meditation eintauchen, desto ruhiger und klarer wird der Geist. Und dieser ruhige und klare Geist, der dann immer mehr Vertrauen auch hat, der dann immer mehr auch diese Gelassenheit auch entwickelt, dieser ruhige und klare, vertrauensvolle, gelassene Geist hat dann natürlich eine Klarheit, wo er die Dinge noch klarer erkennt, die er erlebt. Wo dann aus diesem, was ich gesagt habe, aus diesem Satipatthana, aus diesem bewussten Erleben, dann ein tiefes, erkanntes, bewusstes Erleben wird, das uns dann irgendwann vielleicht in eine Situation führt, wo wir bereit sind, total loszulassen. Aber das ist ein Weg, den wir da beschreiten und ihr könnt es schon erahnen, wie schwer es ist, überhaupt einmal von den Gedanken loszulassen, von unserem Machen loszulassen, von den Sinneskontakten loszulassen und mal in der Meditation, auch in die Ruhemeditation einmal tiefer einzutauchen. Also das ist schon ein gutes Training notwendig, um in so eine Position zu kommen. Und dann ist es natürlich auch so, gegeben, wir können das nicht erzwingen. Genauso wie wir in der Meditation, und da werde ich nächste Woche ja ausführlich drüber noch sprechen, wie wir in der Meditation auch nicht erzwingen können, dass jetzt die Vertiefungen hochkommen, dass Pitti und Sukha hochkommt. Ja, wir können uns nur total vorbereiten, uns total hingeben, uns total empfänglich machen. Ja? Und Pitti, Sukha vielleicht einladen, sodass das zur Wahrnehmung kommen kann. Aber wir können Pitti, Sukha sicher nicht dazu zwingen, dass das jetzt kommt. Anders ausgedrückt, wir können das Gras, auch wenn wir noch so sehr dran ziehen, wir können es nicht schneller wachsend machen. Und natürlich ist es bei diesem großen Loslassen, es ist genau der gleiche Prozess. auch wenn wir da noch so sehr wollen und vielleicht noch so sehr die Sehnsucht da ist oder der Ehrgeiz auch da ist. Manchmal ist ja auch ein Ehrgeiz. Wir haben von dieser Erleuchtungsmöglichkeit gehört und dann ist ein starkes Verlangen vielleicht auch da oder Ehrgeiz da oder ein starkes Streben da. Ja, dann ist meistens der Weg schon blockiert, weil es geht dann nicht um irgendwo hinzukommen, irgendwas zu erreichen, es geht nur ums Loslassen. Und dann kann es sein, wenn der Geist und das Herz so weit vorbereitet sind, dass dann tatsächlich, wie bei der Meditation, Piti Sukha auftaucht und wir uns dem hingeben können, wo dieser Prozess aus zwei Faktoren besteht, das Loslassen von der groben Welt und uns vollkommen einlassen, vollkommen hingeben auf diese feine Welt. Und hier in diesem großen Prozess findet das natürlich in einer sehr radikalen Art und Weise statt. Loslassen von allem, was uns ausmacht, loslassen von der ganzen Welt. Und dann kann es sein, dass tatsächlich das Unbedingte, das Ungeschaffene, der vollkommene Friede auftaucht. Und dann, wenn, also das ist ja schon sehr tiefgehendes Erleben, wenn das so weit kommt. Und wenn der Geist dann so weit vorbereitet ist, dass er die Gelassenheit und das Vertrauen hat, dass er sich dem vollkommen hingeben kann, sich vollkommen einlassen kann, dann kann es sein, dass dann tatsächlich das Unbedingte erlebt wird, Nibbana erlebt wird. Dass dann tatsächlich, wie es manchmal beschrieben wird, dass dann die Abstammung gewechselt werden kann oder dass man, also Bild, das der Buddha gegeben hat, dass man ja an einen Fluss hinläuft und da hängt ein Seil über dem Fluss und man, das Seil ist dafür geeignet, wirklich über den Fluss hinüber zu schwingen und man läuft dahin, springt zu dem Seil, nimmt den ganzen Schwung mit und schwingt dann an das andere Ufer und dann muss man natürlich am anderen Ufer muss man dann loslassen. Ja. Wenn man dieses Seil mal entdeckt hat und dahin gekommen ist und dann den Schwung hat und ans andere Ufer schwingt, und dann kann es natürlich sein, dass man wieder zurückschwingt. Ja, dass in der Phase dann der Geist sagt, ja, wunderbar, der ganze Weg, aber das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Also es kommt natürlich das Ich dann schon auch wieder rein und die Angst, die dann da ist und ja, was passiert da gerade? Ja. Also auf das muss man vorbereitet sein, dass im Endeffekt, und das ist vielleicht das Wichtige auch zu wissen, weil oft hilft einem ja auch das Wissen. Im Endeffekt lässt man nur Dukkha los. Ja. Und was man dadurch danach erlebt, wenn man Dukkha loslässt, mit allem, was ich gerade erklärt habe, mit all den Anhaftungen und all dem, dann wird die höchste Glückseligkeit, die eben möglich ist, wird dann erlebt. Und man erkennt zutiefst, dass Freiheit, höchste Glückseligkeit damit zu tun hat, eben diesen Glauben, diese Illusion, dieses Festhalten an diesem Ich-Gebäude loszulassen. Der Buddha hat auch davon gesprochen, wo er dann die Erleuchtung hatte, dass er dieses Ich-Gebäude zertrümmert hat und das nicht mehr aufbaut. Bei diesem ersten Schritt, es gibt davon in der Theravada-Tradition drei weitere Schritte, die immer tiefer führen, wo immer mehr Wurzeln aufgelöst werden. Bei diesem ersten Schritt, was noch nicht aufgelöst wird, also ist ganz interessant, noch nicht angetastet wird, ist Gier und Hass. Also man hat dieses tiefe Erleben und trotzdem ist Gier und Hass immer noch vorhanden. Aber ein anderes Hindernis, das auch sehr stark in den Menschen vorhanden ist, das ist in dem Augenblick, hat sich das aufgelöst und das ist die Zweifelsucht. Nicht, dass man danach nicht wieder Zweifel haben könnte, aber die, der Zweifel bezüglich des Weges und bezüglich der Möglichkeit der vollkommenen Freiheit, der ist weg, weil man hat sie erlebt. Ja. Also das, und es braucht einen, dieser Persönlichkeitsglaube auch, der ist natürlich auch, hat alle Grundlage verloren. Das bedeutet nicht, dass man dann nicht wieder auch, wenn man wieder sozusagen zurückkommt, wieder irgendwelche Identifikationen und Anhaftungen entwickeln kann. Das wäre jetzt ein bisschen zu früh beim Stromeingetretenen. Aber es bedeutet, dass einem niemand mehr sagen kann, dass dieses Ich tatsächlich etwas Substanzielles ist, das tatsächlich eine feste Grundlage hat. Weil man hat ja erlebt, dass es nur ein zusammengebrautes, zusammenformiertes, immer wieder neu zusammenformierendes Produkt ist, aus dem wir bestehen. Ja. Ja, und dann wird noch gesagt, die dritte Wurzel, und deswegen hier die Frage, der Glaube an Riten und Rituale, dass wir durch Riten und Rituale vollkommen befreit werden können, der löst sich auch auf. Und ich glaube, das muss man auch ein bisschen zu sehen im Zusammenhang mit der indischen Tradition und vielleicht gerade noch in der Zeit, wo Buddha auch gelebt hat. Da gibt es ja ganz, ganz viel Riten und Rituale und das ganze spirituelle Leben besteht ja oft aus nichts anderem als aus Riten und Rituale. Und da hat, denke ich, der Buddha mit dieser Aussage auch nochmal dagegen gewirkt. Das ist tatsächlich auch um diese innere Haltung, diesen inneren Weg, diese innere Einstellung geht, die wir haben müssen und nicht das Ritual selbst. Ja. An der Stelle vielleicht, das ist dann, hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man ja, gerade in der Theravada-Tradition so Riten und Rituale ein bisschen skeptisch betrachtet. Und vielleicht sich nicht gerade angezogen fühlt, Riten und Rituale oder Rituale auszuführen. Ich denke und habe die Feststellung gemacht, dass Rituale sehr kraftvoll sein können. Und ich denke, wir haben das alle jetzt auch schon erlebt. Nicht nur mit dem Ritual am Anfang, wie wir den Kurs gestartet haben, sondern das Ritual, das wir da oben bei der an dem Erdgöttinnenplatz gemacht haben, und auch morgen und nächste Woche werden wir kraftvolle Rituale machen. Und das können tatsächlich auch Kraftmomente sein, an die wir uns dann auch anschließend erinnern können, die uns richtigen, noch mehr einen Push geben können, richtigen einen Schub geben können auf unserem Weg, oder die auch die Kraft haben, und das, denke ich, konnte man gut auch erleben, die Kraft haben, diese Rituale wirklich Dinge in uns hochzubringen, anzusprechen, wo man sagt, ja, okay, recht und gut, aber zu viel jetzt vielleicht auch nicht auf einmal. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man sich selber auch die Frage stellen kann, ja, bin ich bereit, dass dieser Reinigungsprozess, den wir hier durchlaufen, dass der stattfinden darf. Ja, bin ich bereit? Und dann vielleicht auch einmal die Frage sich zu stellen in Bezug auf die Rituale auch. Möchte ich, dass der Reinigungsprozess intensiv vonstatten geht, kraftvoll vonstatten geht, oder möchte ich lieber, dass nicht so viel passiert? Also das ist immer so eine Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Wenn Dukkha wieder oder wenn wieder zu viel los war oder zu viel Dukkha auch dann da war oder Blockaden hochgekommen sind, Hindernisse hochgekommen sind, da habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, ja, mit was für einem Tempo möchtest du den Weg gehen? Ja, und dann natürlich sagt es ich, ja, ich möchte den Weg schon ganz, ganz schnell gehen, so schnell wie möglich gehen. Aber es sollen halt nicht so viele Blockaden hochkommen. Also die Hindernisse, die möchte ich nicht haben, aber den Weg schnell gehen schon. Und da müssen wir halt auch einmal uns klar machen, dass natürlich ein Teil dieses Weges darin besteht, dass die Hindernisse, die Blockaden hochkommen. Ja klar, diese Anhaftungen, diese Verdichtungen, natürlich kommt es hoch. Wir können jetzt nicht hoffen, dass wir da irgendwo einen Umweg finden oder Abkürzung finden und dann dem allen ausweichen, sondern diese Verdichtungen, die ja, in unseren Körper und Geist abgelagert sind, die möchten sich auch wieder auflösen. Rituale haben da sehr starke Kraft. Gleichzeitig ist es etwas, Rituale ist etwas, was denke ich, auch ein gewisses Neuland ist, wo wir auch eine gewisse Kreativität auch entwickeln können, um wirklich neue, kraftvolle Rituale zu entwickeln. Wir kennen alte Rituale, ja, ich kenne zum Beispiel Rituale aus der Kirche. Also da ist eigentlich ein sehr kraftvolles Ritual, die Heilige Messe, wo dann die Wandlung in der Mitte dieser Heiligen Messe, wo dann sozusagen der Höhepunkt ist und ein sehr gut durchdachtes Ritual da stattfindet. Aber es ist ein altes Ritual, es ist schon so ein eingetrocknetes Ritual, es ist so, da ist wenig Lebendigkeit drin. Und wir sind vielleicht auch aufgefordert, inspiriert durch andere Traditionen, indigene Traditionen, vielleicht auch wieder neue Rituale zu entwickeln und zu formen, die inspiriert sind von eben so kraftvollen indigenen Kulturen auch oder eben auch kraftvollen buddhistischen Zusammenhängen. Auch in der buddhistischen Tradition gab es ja eine indigene Kultur. Das ist ja nicht so, dass der Buddhismus aus dem Nichts entstanden ist, sondern das war ja vorher, gerade in der tibetischen Tradition ist bekannt, dass die Bön-Tradition, also die indigene Tradition, die schamanistische Tradition ja vorher vorhanden war. Auch in Burma, also interessanterweise, ist ja derjenige, mein Freund, der Matthias Lightfire, der die Friedensbaumstiftung gegründet hat, in einem Ritual, das ich noch erzählen werde, der war auch in Burma in einem Kloster, wo eben auch immer noch schamanistische Heilmethoden praktiziert werden. Ich habe gesagt, ich würde mit ihm gerne mal zusammen auch in dieses Kloster pilgern. Und das ist vielleicht mal was, was noch ansteht. Aber momentan ist Burma so katastrophale Zustände, sodass dieses Land gar nicht bereisbar ist. Gerade. Aber das wäre noch einmal eine Reise, die mich wirklich auch zutiefst reizen würde. Und zusammen mit meinem Freund, dem Matthias Lightfire, wäre das eine tolle Geschichte. Ja, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klar geworden. Und noch ein bisschen, ich möchte noch ein bisschen weitermachen. Wessen Bildnis steht auf dem Altar zwischen Buddha und Ayakema? Ein Mann? Danke. Ja, das ist das Bild von deinem Vater, Elmar, der vor jetzt einem Monat oder ein bisschen länger? Ende April. Ist er gestorben? Mit wie alt war er?
85.
Ja.
Und es ist ein paar Stunden vor seinem Tod aufgenommen.
Ja.
Von meinen früheren Besuchen hier, dass man eben dann die Bilder hier mitbringen konnte,
ja,
und mit auf dem Altar stellen konnte.
Ja.
Deshalb steht es jetzt hier.
Magst du den Namen von deinem Vater
nennen? Rudi.
Rudi.
Der Rudi war das.
Ja. Mein zweiter Name ist Rudi.
Echt?
Ja. Und meine Tante hat zu mir immer Roland Rudi gesagt. Die war die Einzige, aber die hat immer Roland Rudi zu mir gesagt. Ja, das ist sehr sympathisch. Also beeindruckend. Schaut euch dieses Bild ruhig auch an. Also es ist wirklich 16 Stunden, hast du gesagt, gell, vor seinem Tod aufgenommen. Und also was für ein schöner Ausdruck auch da. Schon, also sehr beeindruckend. Gell. Ja. Lieber Roland Nanabodhi, bei der Stück-für-Stück-Methode verbinden sich bei mir bestimmte Bereiche stark. Zum Beispiel, wenn ich bei den Händen bin, spüre ich gleichzeitig den Herzbereich und eine Verbindung dazwischen. Außerdem Nasenspitze und Beine und Bereiche zwischen den Augenbrauen. Hat das eine Bedeutung? Soll ich versuchen, die Stellen einzelner zu spüren? Danke für deine Antwort. Beides ist möglich. Beides. Man kann die Verbindung auch spüren und da vielleicht auch erkennen, dass da tatsächlich auch Bahnen vorhanden sind, die das miteinander verbinden. Vor allem auch, finde ich ganz, ganz wichtig, wenn die Hände gespürt werden, dass dann auch der Herzbereich gespürt wird. Die Hände sind oft der Körperbereich, wo man am leichtesten auch in diesen vertieften Zustand kommen kann. Diese Vertiefungen sind ja nichts anderes, als dass wir einmal diesen grobstofflichen Körper loslassen und in feinstofflichere Körper oder uns für feinstofflichere Körper öffnen, aus denen wir auch bestehen. Normalerweise sind wir immer mit diesem grobstofflichen Körper beschäftigt und daran identifiziert. Aber es bedeutet, diese feinstofflicheren Körper einmal zu öffnen, sich dafür zu öffnen, und die können interessanterweise am leichtesten im Handbereich und im Herzbereich, manchmal auch im Stirnbereich, wahrgenommen werden. Und da geht es jetzt darum, diese Bereiche zu spüren und dann sich ganz darauf einlassen und dann ganz dieses Feinstoffliche, das da zu spüren ist, und ich nehme an, dass das da zu spüren ist, sich dem ganz hinzugeben, sodass dann sogar die Orientierung, wo bin ich jetzt im Körper, sogar ein bisschen in den Hintergrund gehen kann. Ja. Also so ein Zugang in die Vertiefung auch möglich wird. Gleichzeitig, wenn man die Stück-für-Stück-Methode wirklich systematisch macht, soll man auch versuchen, dann an den einzelnen Stellen noch deutlicher zu spüren und die Stelle wahrzunehmen und dann da ganz zu sein, sich ganz dieser Stelle kurz hinzugeben, kurz einzulassen, dann wieder loszulassen und weitergehen zur nächsten Stelle, sich da wieder ganz einlassen, loslassen. Aber auch da nicht jetzt denken, ah, da kommt jetzt noch das Herz so dazwischen, jetzt muss ich das loslassen. Also noch mehr dann auf die einzelnen Stellen sich ausrichten. Beides kann praktiziert werden. Zu Stück für Stück. Lieber Roland, kannst du bitte die geistige Bewegung in den Raum noch genauer erläutern? Steckt eine Bedeutung dahinter? Eigentlich ist es eine relativ einfache Erklärung, die Ayakema zumindest auch immer so gegeben hat. Ja, man kommt da ja nicht weiter und dann muss man halt auch diese Stelle, die Fingerspitzen zum Beispiel, loslassen und dann geht man halt in den Raum raus. Also das kann, der Raum kann man sich physikalisch vorstellen, kann ein geistiger Raum sein, egal. Man geht halt da raus, um auch da noch loszulassen. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, und ich glaube, das ist nicht ganz falsch, im Englischen wird diese Methode auch Sweeping-Methode genannt. Sweeping. Und das Sweeping heißt ja Kehren oder Auskehren. Sodass tatsächlich auch eine Art Auskehren bei der Methode stattfindet, sodass wir durchgehen und ja, so ein bisschen lockern und vielleicht auch so in die Richtung bringen und dann eben zum Ende das dann auch nochmal so rauskehren. Also ich finde das auch eine ganz schöne Vorstellung, dass man das, was vielleicht an Verdichtungen so in Bewegung kommen ist und das dann so mitgekommen ist, dass man das zum Schluss dann auch noch irgendwie durch unsere Fingerspitzen und durch die Zehenspitzen rauslassen können. Übrigens auch eine Möglichkeit, wenn an manchen Körperstellen ganz starke Verdichtung zu spüren ist, gibt es als Anweisungen auch, diese Verdichtung ganz zu komprimieren, wie zu einer Erbsengröße und dann zu versuchen, diese Erbse durch vielleicht die Haut rauszustoßen, also da in den Raum auch zu gehen. Oder eben durch die nächste Körperöffnung eben auch rauszugehen. Also wenn man da gerade in dem Bereich ist, durch die Ohren dann auch rauszugehen. Das ist auch eine Möglichkeit, da in den Raum rausgehen. Dann nochmal zum Raum. Ist es ein gefühlter Raum? Ist es der vorgestellte Raum, wo ich mich physisch befinde? Ja. Also wie auch immer. Kann geistiger Raum sein, kann der physische Raum sein. Wie es leichter fällt, Vorstellungsraum, wie es leichter fällt. Ich spüre beim zur Wahrnehmung bringen eines Körperteils durch das Einfühlen an der jeweiligen Innen- oder Außenseite ein Kribbeln. Der Körperteil füllt sich. Oder geht es darum, den Zustand des Körperteils entspannt, verspannt, dicht und ... zu erkundigen? Es kann sein, dass tatsächlich man geht in die Körperstelle und auf einmal wird die deutlicher wahrnehmbar. Und es kann sein, dass das sich anfühlt, als wenn sich diese Körperstelle jetzt anfühlt, durch das Kribbeln anfühlt. Ja. Und gleichzeitig geht es jetzt nicht darum, da jetzt den Fokus dazu sehr darauf zu richten, dass das jetzt möglichst angefüllt wird, sondern es geht darum, das wahrzunehmen, was eben wahrzunehmen ist oder was zur Wahrnehmung kommen möchte. Und hier habe ich das Gefühl, da möchte noch mehr zur Wahrnehmung kommen. So, und es wurde so beschrieben, dass sich das dann anfüllt. Aber da möchte noch mehr zur Wahrnehmung kommen. Also da ist man an der Stelle und es kommt noch mehr hoch. Aber auch da einen Augenblick dabei verweilen, was zur Wahrnehmung kommen möchte, zur Wahrnehmung kommen lassen, dann aber auch die Stelle wieder loslassen und weitergehen. Weil sonst kann es sein, dass man wieder ins Anhaften reingeht und dann so versucht, da möglichst jetzt lang dieses Wahrnehmen zu praktizieren. Allerdings kann es auch mal hilfreich sein, tatsächlich an der Stelle zu bleiben, wenn wir individuell praktizieren und da zu sehen, wie da ständig alles in Bewegung ist, am Auflösen ist, Neuformieren ist, vergänglich ist. Also es kann auch ein Moment der Einsicht sein. Und was vielleicht noch möglich ist, weil hier auch beschrieben wird, das wird so als eine Art Kribbeln auch erlebt, wobei es, wenn man mehr von innen nach außen spürt, wenn man da mehr nach innen kommt, dann ist das Kribbeln viel deutlicher zu spüren. Und wenn das Kribbeln ganz deutlich zu spüren ist, dann kann es auch mal eine Möglichkeit sein, in dieses Kribbeln sich ganz reinzugeben, sich ganz dem hinzugeben. Das kann auch ein Zugang zur ersten Vertiefung sein. Pitti hat als eine Begleiterscheinung Kribbeln. Dieses leichte, angenehme Kribbeln. Wenn es ein unangenehmes Kribbeln ist, dann hat es mit Pitti nichts zu tun. Aber wenn es so ein angenehmes Kribbeln ist, ja, so, wo es ein bisschen so wie Brausepulver vielleicht sogar ist, dann kann es ein Zugang zur ersten Vertiefung sein. Der Buddha hat als Gleichnis gegeben, für die erste Vertiefung, man soll sich von dem Gefühl des Kribbelns oder des vollkommen durchtränken lassen. So wie jemand, der ein Seifenpulver nimmt, dieses Seifenpulver mit Wasser durchtränkt, sodass es richtig gesättigt ist. Und so wie dieses Seifenpulver dann durchtränkt ist, so wird die erste Vertiefung erlebt. Also das sind zwei interessante Faktoren. Durchtränkt. Man lässt sich durchtränken und dann bei Seifenpulver ist ja auch so dieses leichte Blubbern da, dieses, wo Blasen entstehen können. Und genau dieses Kribbeln, dieses Blasen entstehen, diese Leichtigkeit, dieses Element ist in der ersten Vertiefung zu erleben. Deswegen hat der Buddha dieses Gleichnis gegeben. Lieber Roland, die 5 Ethikregeln. Ist keine Drogen, Alkohol zu konsumieren? Die 5. Ethikregel ist keine Drogen, Alkohol zu konsumieren. Nach meiner Auffassung geht es darum, um berauschende Substanzen. Wie sieht das deiner Ansicht nach bei Psychedelika wie LSD, Psilocybin oder DMT bei Ayahuasca aus. Ich habe sie für mich als Segen empfunden. Ja, das ist vielleicht noch kurz auf die Frage, weil es schon wieder die Zeit fortgeschritten ist. Vielleicht könnte man Alkohol und Drogen diesbezüglich bezeichnen, wie wir damit auch umgehen. Dass es wieder total in so eine Konsumhaltung geht und wir entsprechend damit umgehen. Wenn wir mit Pflanzenmedizin, Ayahuasca zum Beispiel, Erfahrungen machen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass das eingebettet ist in eine schamanische Tradition, wo tatsächlich ausgebildete Schamanen, die ein entsprechendes Umfeld auch anbieten, idealerweise natürlich in den Ländern, wo die Schamanen tätig sind, dieses Umfeld anbieten und wo man dann eingebettet in dieses Wissen und mit den Erklärungen und mit dem Halten des Schamanen und den Gesängen, die da getan werden, dann mit dieser Pflanzenmedizin, so wird es genannt, in Kontakt geht und dann ist es als eine unter Umständen tiefgehende Erfahrung zu erleben. Also das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Wie ist es eingebettet? Wie ist es? Wie wird es angewendet? Ich denke sogar auch, dass im Christentum, da ist ja dieses berühmte Gleichnis von dem Hochzeit zu Kana an, wo Jesus aus Wasser Wein zaubert, könnte man sagen, ja, herstellt oder wie auch immer. Und dann kann man ja davon ausgehen, dass das wahrscheinlich eine rituelle Medizin war, wo wahrscheinlich ein heiles, verbindendes Erleben damit verbunden war, so nehme ich an. Und das wird ja auch in der Heiligen Messe wird sehr ähnlich praktiziert, dass der Wein als ein Ritualgegenstand oder Substanz verwendet wird, das einen mit dem personifizierten, so nenne ich das immer, personifizierten heilen Energiefeld von Jesus verbinden soll. Das ist da das verbindende Element. Dass dann im Christentum dann sich eine Entwicklung entwickelt hat, die alles andere als heiliges Ritual bezeichnet werden kann. Ja, das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, ja, der Jesus hat doch auch einen Wein, da viel Wein gemacht, dass die viel zu trinken hatten. Und dann ist ja auch in den Klöstern, es sind ja auch einige Klöster dadurch bekannt geworden, dass sie eben besonders viel Bier produzieren. Also die ganzen Augustiner, Paulaner, Franziskaner, das sind ja alles die Orden, die eben dahingehend sich entwickelt haben, möglichst viel Alkohol zu produzieren. Also natürlich sehr, sehr fraglich, was da stattfindet. Aber das ist ein Thema, das vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher behandelt werden müsste. Vielleicht auch in einem persönlichen Gespräch, dann nochmal, dass man da das nochmal ansprechen kann. Ja. Nein, jetzt noch so schöne Fragen noch. Letzte. Lieber Roland Annabodi, du sprichst oft von Devas. Weißt du, wie alt Devas werden? Wie kann ich sie mir vorstellen? Ein wabberndes Energiefeld? Oder sind Devas freie Energie, ähnlich so wie Wolken, die sich stets neu formieren, auflösen und wieder neu entstehen? Danke für Einsichten. Devas, denke ich, haben die Möglichkeit, jegliche Form anzunehmen, die für uns vielleicht geeignet ist, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ja. Vielleicht eine schöne Geschichte noch dazu. von Ayakema, die eines Tages zum Frühstück runtergekommen ist und so ein bisschen blass war und dann gesagt hat, ihr werdet es mir nicht glauben, was mir heute passiert ist. Und wir, was ist denn passiert und so. Also soweit ich mich erinnere, waren wir natürlich total neugierig. Ich habe Besuch von einer Deva gehabt heute Morgen. In dem Zimmer, diejenigen von euch, die im Buddha-Haus schon waren, Kurse gemacht haben, wo die Lehrer jetzt ihre Gespräche auch machen, in dem Zimmer, wo früher Ayakema gelebt hat, gewohnt hat, hat sie von einer Deva Besuch bekommen. Und wir haben natürlich gefragt, ja, wie hat denn die Deva ausgeschaut? Die nächste naheliegende Frage. Und sie hat gesagt, es war ein Lichtwesen, ja, ein Lichtwesen, so Lichtenergie, die etwas größer war wie der menschliche Körper. Und das Anliegen dieser Deva war, dass sie darum gebeten hat, Ayakema gebeten hat, dass sie in Zukunft immer zu den Vorträgen und zu den Kursen eingeladen werden möchten, weil sie auch das Dhamma hören möchten. Also sie möchten auch belehrt werden, auch das Buddha-Dhamma hören. Und sie kommen zwar schon auch so, aber es ist schöner, wenn sie eingeladen sind. Ja. Wir sind ja auch froh, wenn wir willkommen sind in so einem Kurs und nicht, ich komme heute auch irgendwie. Ja. Mal zum Beispiel, was eine Zeit lang sehr bekannt war, das waren diese Orbs, glaube ich, hat das geheißen, wo man am Anfang der Digitalfotografie, wo man mit dem Fotograf oft so kleine, so ein bisschen größere wie so Seifenblasen auf einmal entdeckt hat auf den Fotos. Also wir haben hier auch mal bei einer ganz speziellen Zeremonie haben wir auch Fotos gemacht und dann waren auch ein paar solche Orbs drauf. Ein sehr guter Mönchsfreund von mir, der mich damals auch mitordiniert hat, der ehrwürdige Olande Ananda, der war bei einer Veranstaltung in Bodh Gaya, wo der Dalai Lama ein großes Ritual, große Zeremonie abgehalten hat. Und er hat da versucht, muss ich fast sagen, Fotos zu machen vom Dalai Lama und von der ganzen Situation. Und da sind so viele Orbs drauf gewesen, dass man den Dalai Lama fast nicht mehr gesehen hat. Der war in so einem Seifenblasen, Konglomerat war der da fast verschwunden. Also interessant. Und natürlich alle anderen Erscheinungsformen, die wir uns noch vorstellen können. Manchmal habe ich auch am Himmel so dieses Gefühl, ja, da ist jetzt wirklich ein Deva da. Wo wir damals in Frankreich in Pierre Chaumartre waren, wo wir dieses tiefe Erleben mit den Steinen hatten, mit dieser Steinlandschaft. Und wo dann es zum Regnen angefangen hat und wir waren da in dieser Steinlandschaft, also die voller Frieden war. Und dann ist der Regenbogen über uns gekommen und hat uns eingehüllt. Kommen wir heute noch die Tränen, wenn ich daran denke. Und am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren und dann war an einem anderen Ort wieder ein Regenbogen ist aufgetaucht und dann so eine Wolkenformation, wo man ganz genau ein Gesicht und eine Gestalt erkennen konnte. Und wir haben das dann auch fotografiert. Und so, da, wo man das Gefühl hat, da war wieder diese Deva-Energie, war wieder auch in Form von Wolken auch da. Aber wie auch immer, es kommt vor allem darauf an, ob wir uns für diese Welt öffnen. Wenn wir uns nicht dafür öffnen, wird sich diese Welt auch nicht zeigen. Die Deva-Welt, die drängt sich uns nicht auf. Also ich möchte fast sagen, im Gegenteil, die haben vielleicht auch von uns Menschen ein bisschen die Nase voll, weil wir ja ihnen den ganzen Lebensraum auch wegnehmen und ja, alles andere als sie ja auch ja, in unserer aufgeklärten Welt und der aufgeklärten Zeit ja eher verneinen. Ja, warum sollen die jetzt da bestreben haben, mit uns in Kontakt zu kommen? Also da müssen wir schon auch uns neu öffnen, uns für diese Gefühlswelt und vielleicht werden sie dann irgendwann auch sichtbar für uns. Kleine Kinder haben oft noch diesen Zugang zu diesen Deva-Bereichen und ja, dann werden auch sie aufgeklärt. Muss mal schauen, wann das andere vielleicht noch dran ist. Aber bitte auch Name draufschreiben, dann kommt man schneller dran. Ich wünsche euch einen guten Appetit.